Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute geht in Rom die sogenannte Nahost-Synode zu Ende. Einberufen hat sie der Papst. Zwei Wochen lang haben rund 180 Kirchenvertreter des Nahen und Mittleren Ostens über ihre Probleme und Perspektiven diskutiert. Auslöser für die Synode waren Hilferufe aus den katholischen Minderheitskirchen der Nahostregion. Viele dieser Kirchen sind vom Aussterben bedroht, da Gläubige wegen des religiösen und ökonomischen Drucks auswandern. DRS-Italien-Korrespondent Massimo Augustinis hat das Treffen verfolgt. Hier sein Kommentar.
Es ist ein Riesenanlass, der noch bis heute Sonntag im Vatikan über die Bühne geht. Nicht nur Bischöfe und Patriarchen nehmen an der Nahost-Synode teil, auch Vertreter christlicher Hilfswerke und Frauen kommen zu Wort. Ziel ist, ein möglichst breites Bild der aktuellen Situation der katholischen Kirchen in jener unruhigen Weltgegend zu zeichnen. Insgesamt leben etwa 20 Millionen Christen im Nahen und Mittleren Osten, doch nur ein Viertel von ihnen ist katholisch. Und diese wiederum gruppieren sich in 23 einzelne Ostkirchen, die eine relativ große Unabhängigkeit von Rom genießen. Zwar ist auch für sie der Papst Oberhirte, doch schon bei der Ernennung ihrer Bischöfe und Patriarchen sind sie weitgehend frei. Und in einzelnen Kirchen dürfen Priester gar heiraten. Ein maronitischer Bischof aus Libanon hob während der Synode gar die Vorteile verheirateter Priester hervor. Sie heirateten in einen großen Familienverband und seien deshalb besser in der Gesellschaft verankert, meinte er. Das Beispiel zeigt, wie breit an der Synode diskutiert wurde. Dominierendes Thema war aber die wachsende Not. Eindrücklich waren die Erzählungen der Vertreter aus Irak, Syrien, Ägypten und Iran. Ihre Kirchgemeinden sind in der Existenz am stärksten bedroht. Mit dem Aufkommen des islamistischen Extremismus sind diese häufig eher kleinen Gemeinden massiv unter Druck geraten. Die Diskriminierung geht von alltäglichen Drangsalierungen bis zur offenen Benachteiligung, beispielsweise wenn es um das Ergattern eines Jobs in der öffentlichen Verwaltung geht oder um einen Studienplatz. Hinzu gesellt sich die ohnehin angespannte ökonomische Not in diesen Ländern, die konfessionslos ist, also die ganze Bevölkerung gleichermaßen betrifft. Aber Diskriminierung der Katholiken gepaart mit dem wirtschaftlichen Niedergang treibt viele dazu, ihre alte Heimat im Nahen und Mittleren Osten zu verlassen und sich anderswo in der Welt niederzulassen. Deshalb gibt es beispielsweise eine katholische Gemeinde mit ursprünglich arabischen Ursprungs in Brasilien. Während die Diskriminierung und ökonomische Not Bedrohungen von außen sind, setzen die katholischen Ostkirchen ihr Überleben aber auch mit Rivalität untereinander aufs Spiel. Ein Vertreter aus Syrien erzählte am Rande des Anlasses offen, dass sich die katholischen Kirchen zum Teil so heftig untereinander bekämpften, dass auch Verrat an die ungeliebten islamischen Machthaber mit zum schmutzigen Spiel gehöre. Das stärkt die ohnehin schon unter Druck geratenen katholischen Kirchen natürlich nicht. Der Vatikan weiß um diese große Schwäche der Nahostkirchen. Er hat deshalb kein eng gefasstes Thema für die Synode formuliert. Alle und alles sollte zur Sprache kommen. Gleichzeitig ist aber genau das die Schwäche des Riesenanlasses. Es hat von allem etwas, aber kaum eine einheitliche Stoßrichtung ist auszumachen. Das Abschlussdokument mit den vielen Wünschen geht nun an den Papst. Ihm obliegt es, darauf zu antworten oder die Wünsche in seine Politik einfließen zu lassen. Die Bischöfe aus Nahost verlangen, dass sich Israel aus den besetzten Palästinensergebieten auf die Grenzen von 1967 zurückzieht, gleichzeitig verurteilen sie aber auch die Übergriffe auf Juden und Araber. Das ist geschenkt, es widerspiegelt bereits die Haltung des Vatikans. Sollte die Synode aber dazu führen, dass sich die Katholiken in Nahost etwas näher gekommen sind und ihre alltäglichen Eifersüchteleien aufgeben, so wäre das wohl mehr, als man vom Treffen erhoffen konnte.
Massimo Augustinis aus Rom mit Eindrücken von der Nahost-Synode, die heute im Vatikan zu Ende geht. Eva, die Frauenfigur schlechthin, von unzähligen Künstlern gemalt, von Autoren zu Literatur gemacht. Man könnte meinen, es sei alles gesagt zu Eva. Doch Eva inspiriert Kulturschaffende auch heute noch, zum Beispiel die Autorin Isolde Schad. In ihrem neuen Roman Robinson und Julia interpretiert sie bekannte Figuren der Kulturgeschichte neu, so wie Romeo und Julia oder eben auch Adam und Eva. Drei Studentinnen der Uni Basel sind der Frage nachgegangen, wie ihr, Isolde Schad, dieses Vorhaben anhand der Eva-Figur der Protagonistin des Romans, denn gelungen ist.
Isolde Schatz Eva ist eine junge Frau. Die vergangenen Jahrhunderte hat sie ohne zu altern durchlebt. Nun im 21. Jahrhundert angekommen, lebt sie unverheiratet mit Adam zusammen. In Rückblenden zeigt sie sich einmal als Geliebte von Jean-Paul Sartre, dann wieder als Modell des Renaissance-Malers Cranach und ein drittes Mal als freischaffende Künstlerin. Christine Lötscher, Literaturkritikerin aus Zürich, beschreibt die Protagonistin folgendermaßen.
Ja, Isolde Schad zeichnet eigentlich eine klassische Entwicklungsgeschichte anhand dieser Eva-Figur. Und wenn man jetzt mal vom Ganzen drumherum absieht, also mal von den biblischen Bezügen, auch von diesen Cranach-Bezügen, also diesem Bild, das da ist, ist es einfach eine Feministin der 68er-Generation, die versucht, ihre Ideologie auch im praktischen Leben umzusetzen.
Eine Frau, die die feministische Theorie im Alltag leben will, ist das die Eva im Roman von Isolde Schad? Der Theologe Moises Majordomo von der Universität Bern relativiert.
Sie ist eine desillusionierte Feministin. Sie schaut mit einer gewissen Nostalgie auf die Schwesternschaft, auf die Frauenrunden, auf die gemeinsamen Schlachtrufe. Aber sie kommt, glaube ich, nicht ganz glücklich dann in der Postmoderne eigentlich an. Für mich ist das so eine Zwangspostmoderne.
Eva wird also in die Postmoderne gezwungen. Doch warum hat Isolde Schad für ihren Roman überhaupt Eva als Protagonistin gewählt? Wohl, weil Eva den Urtypus der vom Mann abhängigen Frau darstellt. Wie kann Eva von dieser Tragik befreit werden, scheint sich die Autorin zu fragen. Eine Befreiungsmöglichkeit könnte in der Bibel selbst liegen. Dort sind zwei Schöpfungsgeschichten zu finden. Einmal die wirkungsmächtige Rippengeschichte. Weniger bekannt ist die Version, in der Gott zuerst nicht den Mann erschuf, sondern ein zweigeschlechtliches Wesen. Dieses fühlte sich einsam und so schuf Gott daraus zwei Wesen, Mann und Frau, Adam und Eva. An diese Schöpfungsgeschichte knüpft Isolde Schad nicht an. Vielmehr scheint sie sich am Sündenfall zu orientieren. Eva als Verführte und als Verführerin. Der Theologe Moises Majordomo meint, dass die Geschichte des Sündenfalls erst im Nachhinein zu einer Schuldverstrickungsgeschichte gemacht wurde.
Es ist ja eine Geschichte von den Möglichkeiten, sich zu entgrenzen. Du wirst Erkenntnis gewinnen, wenn du davon isst. Und durch diese Entgrenzung aber auch etwas zu verlieren, so eine Art Unschuld zu verlieren. Von daher ist das eine wunderbare mythische Geschichte für das, was alle Menschen durchmachen.
Eva opfert ihre Unschuld dem Erkenntnisgewinn. Sie ist wissbegierig und könnte daher auch als erste Intellektuelle bezeichnet werden. Doch auch an diese Interpretation knüpft Isolde Schad sehr wenig an. Was nachklingt an Schads Eva, ist vor allem die jahrhundertealte Rezeptionsgeschichte. Unzählige Bilder, Statuen und Geschichten erzählen von Evas Schuld. Auf diese Ikonografie bezieht sich Isolde Schad, etwa wenn im Roman Eva dem Renaissance-Maler Cranach Modell steht. Wie befreit sich denn nun diese Figur? Literaturkritikerin Christine Lötscher.
Die Eva hat ja eine gewisse Freiheit durch ihr freches Mundwerk. Also dass sie wahrscheinlich weniger über ihr Liebesleben Befreiung findet, sondern halt eben über die Sprache. Und insofern, ja, schon eine Form von Befreiung, wenigstens der Zunge.
Eine Befreiung der Zunge, der Sprache gelingt Eva also. Sie spricht für sich und von sich. Vom Patriarchatsdrama wird Eva jedoch nicht befreit. Ihre alltägliche Hauptsorge bleibt die Beziehung zu Adam und dessen Liebschaft mit einer weiteren Frau. Andere Befreiungsmöglichkeiten gäbe es ja durchaus. Eva könnte sich über ihre Berufe oder über Frauenfreundschaften definieren. Diese Bereiche werden zwar kurz thematisiert, als Möglichkeiten jedoch nicht in Betracht gezogen. Was bleibt? Moses Majordomo?
Ich glaube, was ihr am Ende gelingt, ist vielleicht nicht ein Ausbruch der Rollen, aber vielleicht eine kleine Pluralisierung ihrer Rollen. Also sie kann dann doch in ein Anmachlokal gehen. Sie kann sich auch Strapsen kaufen und ihren eingeschläferten Mann verführen. Sie kann sich irgendwie vielleicht widerwillig dann einer Dreierbeziehung hingeben. Aber dass sie sich von ihrer Rolle befreit, nein, für mich ist das eher so ein illusionsloses Rollenswitching am Ende, nach dem Scheitern der Theorie.
Die Emanzipationsversuche der letzten Jahrhunderte sind letztlich zum Scheitern verurteilt, so das illusionslose Fazit der Roman-Eva. Es ist, als kehre sie am Schluss, als ewige Muse, wieder in den Cranach-Rahmen zurück.
Christina Capretz mit einem Beitrag von Monika Hoffmann, Regula Koller und Veronika Orasch, Studentinnen der Gender Studies an der Universität Basel. Der Roman Robinson und Julia von Isolde Schad ist im Limmat Verlag erschienen. Zu diesem Roman gibt es auch eine Reflexe-Sendung, nachzuhören als Podcast unter rs2.ch. Bischof Koch wird Kardinal. Diese Meldung vom Mittwoch überraschte Eingeweihte nur wenig, denn sie war lange erwartet. Judith Wipfler beginnt damit ihren Nachrichtenüberblick.
Am 20. November wird Bischof Kurt Koch Kardinal. Der Kardinalstitel steht Kurt Koch auch als Chef des Ökumeneministeriums im Vatikan gleichsam zu. Das gibt seinem Amt das gebührende Gewicht. Aber nicht nur als Kopf des Rats für die Einheit der Christen nimmt Kurt Koch nun eine Spitzenposition im Vatikan ein. Letzten Samstag berief ihn Papst Benedikt nämlich auch zum Mitglied der mächtigen Glaubenskongregation. Mitreden wird Kardinal Kurt Koch dann auch im nächsten Konklave, sollte dieses vor seinem 80. Geburtstag einberufen werden. Schütze deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesem Slogan warnt die katholische Kirche Luzern vor AIDS. Von morgen Montag bis Mittwoch wird ein AIDS-Truck auf dem Luzerner Bahnhofsplatz stehen. Das katholische Hilfswerk Missio will darin über AIDS aufklären. Die römisch-katholische Kirche Luzern unterstützt die Aktion. Kirchliche Mitarbeitende werden Kondome an Passantinnen und Passanten verteilen. Die Kondome ziert das Motto »Vergessen ist ansteckend. Schütze deinen Nächsten wie dich selbst«. Die Aktion löst schon vor Beginn ein großes Hallo aus. Kreuz und Kruzifix sind nicht dasselbe und sorgen doch beide für weiteren Streit in Schweizer Schulen. Zwar sagt das Bundesgericht in seinem Urteil von 1990 klar, dass ein Kruzifix, also ein Kreuz mit Korpus, abgehängt werden muss, wenn sich ein Schulkind daran stört. Die Gemeinde Tringen in Luzern meint nun, dass dieses Urteil sich allein auf Kruzifixe, aber nicht auf Kreuze ohne Korpus beziehe und will darum nun schlichte Holzkreuze in die Klassenzimmer hängen, auch gegen den Willen eines Schülervaters. Der Kulturkampf ums Kreuz in öffentlich-staatlichen Räumen geht also in die nächste Runde. Denn die Freidenkervereinigung überlegt den Einspruch bei Gericht. Evangelikale wollen einen Verhaltenskodex für christliche Missionare. 4000 evangelikale Führungspersonen sind bis heute am 3. Internationalen Lausanner Kongress für Weltevangelisation in Kapstadt zu Gast. Sie wollen zusammen mit dem Vatikan und dem Ökumenischen Weltkirchenrat einen für alle gültigen Verhaltenskodex für die Mission erarbeiten. Christliche Missionarinnen und Missionare sollten nicht mehr mit materiellen Anreizen fürs Evangelium werben dürfen und so Notlagen ausnutzen. Auch sollten sie keinerlei Druck ausüben. Aggressive Mission, wie auch das gegenseitige Abwerben von Gläubigen, sorgt zwischen den Kirchen immer wieder für Streit. Die Qumran-Rollen kommen ins Internet. Jeder und jede wird sich bald im Internet digitale Bilder der Schriftrollen vom Toten Meer anschauen können. Dies gab die israelische Antikenbehörde diese Woche bekannt. Die Funde aus der Wüste rund um die antike Siedlung Qumran umfassen 30.000 Fragmente und sind rund 2000 Jahre alt. Sie sind für die historische Erforschung des Bibeltexts und des Judentums zur Zeit Jesu wichtig. Verschiedene Romane und Spielfilme haben die Qumran-Rollen mit reißerischen Mysterien umgeben. Für die Wissenschaft sind die zum Teil einzigartigen Qumran-Texte allerdings schon lange kein Geheimnis mehr. Sie wurden bereits intensiv erforscht.
Judith Wipfler mit den Nachrichten und zuständig auch für den Blickpunkt Religion, den wir gehört haben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.